Willkommen bei der Schweizer Stunde, der Sendung hier bei Kontrafunk, in der wir uns aktuellen Themen aus der Schweiz und den Befindlichkeiten der Eidgenossen widmen. In der heutigen Ausgabe nehmen wir die Volksabstimmung von Ende September noch einmal auf, als die Schweizer Stimmbürger hauchdünn Ja sagten zur Einführung einer elektronischen Identitätskarte. Die Sache ist trotz geschlagener Abstimmung noch nicht ganz vom Tisch. Die Gegner der EID haben Stimmrechtsbeschwerden eingereicht, weil es im Vorfeld des Urnengangs einige Ungereimtheiten gab. Über den Abstimmungskrimi, die Gründe für das Resultat und den möglichen weiteren Verlauf spreche ich mit Nils Fiechter, dem Präsidenten der jungen SVP. Die Schuldenbremse ist eine Schweizer Erfindung. Inzwischen sind auch andere Staaten auf den Geschmack gekommen. Nicht mehr ausgeben, als eingenommen wird, das ist verkürzt die Idee dieses Instruments. Allerdings steht die Schuldenbremse unter Druck. Es gibt Kritiker, die diese Maßnahme für zu starr halten, weil es Investitionen in besonderen Lagen verunmögliche. Ob das wirklich so ist und was es heißen würde, wenn man die Schuldenbremse lockert oder ganz fallen lässt, zu Gast dazu ist Marc Schelker, Professor für Volkswirtschaftslehre und Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwissenschaft an der Universität Fribourg. Soweit die Themen der heutigen Schweizer Stunde. Es war eine hochemotionale Debatte im Vorfeld der Abstimmung vom 28. September. Eine der zwei Vorlagen jenes Sonntags drehte sich um die Einführung einer elektronischen Identitätskarte, kurz EID. Vor einigen Jahren hat eine Mehrheit der Schweiz eine solche abgelehnt. Nun kam eine Neuauflage, die laut Bundesrat weit besser sein sollte. Denn als Hüter der heiklen Daten trete der Staat auf und nicht wie beim ersten Anlauf private Unternehmen. Umfrageinstitute prognostizierten ein deutliches Ja zur Vorlage. Eine Zustimmung gab es dann in der Tat, aber nur hauchdünn, ein regelrechtes Zufallsmeer. Und dazu kommen nun auch noch Debatten darüber, wie rechtens dieses Resultat war, denn es gab einige Merkwürdigkeiten im Vorfeld der Abstimmung. Darüber spreche ich nun mit Nils Fiechter, er ist Präsident der jungen SVP Schweiz und gehörte zu den Gegnern der EID. Guten Tag, Herr Fiechter.
Guten Tag, Herr Milios.
Herr Fiechter, der 28. September war ein Zittersonntag, für Sie natürlich noch viel mehr als für mich als normalen Stimmbürger. Am Ende fehlten nur wenige tausend Stimmen für eine Ablehnung der EID, die Sie gerne gehabt hätten. Man konnte ja nicht davon ausgehen, dass es so knapp wird. Was war denn Ihr erstes Gefühl, als das Endergebnis feststand? Waren Sie enttäuscht über die Annahme oder doch auch stolz auf diese Aufholjagd?
Ja, also am Ende des Tages zählt das Resultat und aus diesem Grund war natürlich die Enttäuschung doch grösser als rückblickend die Tatsache, dass wir tatsächlich eigentlich ein gutes Resultat erzielt haben. Bei der jungen SVP und auch beim Komitee stand immer der Inhalt im Vordergrund. Und deshalb sind wir natürlich inhaltlich nicht zufrieden, wie dieser Entscheid herausgekommen ist. Nichtsdestotrotz gilt es natürlich in einer direkten Demokratie, Entscheide des Volkes zu akzeptieren. Und das tun wir auch dieses Mal. Wir akzeptieren den Entscheid des Stimmvolks. Allerdings kritisieren wir, wie dieser Entscheid zustande gekommen ist. In unseren Augen ist er eben nicht auf eine faire Art zustande gekommen, nicht auf eine rechtlich korrekte Art und Weise. Und deshalb haben wir jetzt Stimmrechtsbeschwerde geführt, unter anderem aufgrund eben dieser Tatsache, dass ein halbstaatlicher Konzern, die Swisscom, massiv in den Abstimmungskampf eingegriffen hat, auf unzulässige Art und Weise. Und das wollen wir jetzt gerichtlich überprüfen lassen. Auch das ist natürlich ein direktdemokratisches Mittel.
Auf diese Stimmrechtsbeschwerde werden wir noch im Detail zu sprechen kommen. Zunächst noch einmal auf das Resultat an sich. Ich habe erwähnt, die Umfrageinstitute gingen von einem sehr deutlichen Ja aus, was ja Gegner ein bisschen wahrscheinlich demotiviert haben könnte. Sind Sie auch immer davon ausgegangen, dass das so stimmt oder haben Sie mit diesem knappen Resultat auch ein bisschen gerechnet?
Ja, ich persönlich war überhaupt nicht überrascht ob der Knappheit dieses Resultats. Ich kann da vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. SRF macht ja jeweils Live-Schaltungen am Abstimmungssonntag. Und dort wurde auch ich gefragt von Christa Gall. Sie ist Journalistin von SRF und sie stellte mir die Frage, ob ich überrascht sei über das Resultat. Und einige Minuten zuvor habe ich feststellen müssen, dass eben diese Journalistin auf ihrer Moderationskarte den Satz «Herr Fichter, die EID wird kommen» durchstreichen musste, weil eben zu diesem Zeitpunkt alles andere als klar war, dass diese EID kommen wird. Also es zeigt etwas exemplarisch, dass natürlich die Glaspolitik, die Journalisten und auch die Politik felsenfest davon überzeugt gewesen sind im Vorfeld, dass dieses EID-Gesetz gut geheißen wird. Und das zeigt etwas auf, was wirklich ein Problem ist in unserem Land, nämlich eine Diskrepanz zwischen der Politik und der Stimmbevölkerung. Man muss sich das einmal vor Augen führen im Ständerat, also in der Kantonskammer sozusagen, in der Kammer, wo die Stände eine gewichtige Rolle spielen und wo die beiden Ständeräte pro Ganzkanton vertreten sind und wo ein Ständerat pro Halbkanton drin vertreten ist, hat nur ein einziger Ständerat gegen dieses EID-Gesetz gestimmt. Also ein einziger Ständerat war dagegen und das Abstimmungsresultat bei den Kantonen sah so aus, dass nur 7,5 Ständeräte, also respektive Kantone, für dieses Gesetz votiert haben. 15,5 Kantone stimmten dagegen. Also hier haben wir einen ersten großen Fall einer Diskrepanz, wo wir einfach sagen müssen, diese Ständeräte haben überhaupt nicht die Interessen ihrer Kantone vertreten. Und das gleiche Bild war natürlich im Nationalrat auch der Fall. Dort haben nur 25 Nationalräte dieses Gesetz abgelehnt. Das ist ein Achtel. Dem gegenüber steht gut oder knapp die Hälfte der Schweizer Stimmbevölkerung. Also hier findet eine grosse Entfremdung statt von der Politik gegenüber dem Volk. Und das muss uns schon zu denken geben. Und Sie haben es angesprochen, diese Umfrageresultate, unserer Ansicht nach gehören die abgeschafft, diese Umfragen, die sind manipulativ und der Bürger hat genau gar nichts von solchen Umfragen. Profitieren tun nur Medien, welche natürlich Klickzahlen damit generieren können, aber sie werden überhaupt nicht in die Verantwortung genommen, diese Umfrageinstitute und auch die Medien, wenn sie eben wie hier vorliegend total daneben liegen. Und das muss jetzt Konsequenzen haben, denn natürlich gibt es viele Leute, welche vielleicht nicht so eine starke, gefestigte Meinung haben und die dann einfach zu den Gewinnern gehören wollen und dann schauen sie sich die Umfragen im Vorfeld an und stimmen dann entsprechend. Und deshalb kann das sehr wesentlich das Resultat beeinflussen, wie diese Umfragen im Vorfeld lauten. Und das sollte nicht der Fall sein.
Sprechen wir noch einmal kurz über die Argumentarien der Pro- und Kontraseite vor der Abstimmung. Sie sind Präsident einer Jungpartei, Sie gehören zur jungen Generation, Sie sind auch in den digitalen Medien stark unterwegs. Ich würde mal sagen, Sie sind jetzt kein analoger Typ, Sie sind ein ziemlich digitaler Typ, Sie haben sich aber gegen die elektronische Identitätskarte gewehrt. Was war denn nochmal der Grund dafür, dass Sie sich gegen diese Einführung ausgesprochen haben, der wesentlichste Grund?
Ja, Sie sagen es richtig. Ich selber würde mich als äußerst digital affin bezeichnen. Allerdings basiert diese digitale Affinität meinerseits auf absoluter Freiwilligkeit. Also ich kann mich heute aktiv dafür entscheiden, will ich Dienstleistungen mit Bargeld bezahlen beispielsweise oder will ich eine Kreditkarte, eine Debitkarte, vielleicht sogar eine Uhr dafür verwenden. Das basiert heute auf Freiwilligkeit und genau das ist der Grundsatz, der bei diesem EID-Gesetz gefehlt hat. Bei diesem EID-Gesetz war dieser Grundsatz der Freiwilligkeit eben nicht im Gesetz festgeschrieben und das öffnet Tor und Tür für das Parlament, für den Bundesrat, außerhalb des EID-Gesetzes beispielsweise irgendwelche gesetzlichen Bestimmungen zu erlassen, welche diese angebliche Freiwilligkeit mit Füßen treten. Und ein solches Beispiel besteht jetzt heute bereits. Der Bundesrat hat eine Verordnung in die Vernehmlassung geschickt zur automatischen Organspende. Und dort haben wir jetzt den Fall, dass wer Widerspruch anmelden will oder wer auch seine Zustimmung anmelden will im Online-Register, der wird eine EID dafür benötigen. Natürlich kann man seine Willensäußerung auch außerhalb dieses Online-Registers festhalten. Allerdings steht dann im Online-Register lediglich drin, wo sich diese Willensäußerung befindet. Und da hat natürlich jemand ein Nachteil, der seine Organe spenden will, aber keine EID haben möchte. Denn diese Person kann nur eintragen lassen im Online-Register, wo sich sein Wille befindet. Der ist beispielsweise in einer letztwilligen Verfügung, bei einem Notar, bei einer Gemeindeverwaltung. Aber wenn Not am Mann ist und wenn es schnell gehen muss und wenn diese Organe schnellstmöglich entwendet werden sollten, ja, dann ist es vielleicht 3 Uhr nachts und niemand kann darauf zugreifen, auf diese Willensäußerung. Und dann ist die Person, die den Willen 1:1 dank der EID eintragen lassen konnte im Register, im Vorteil gegenüber derjenigen Person, welche das eben nicht tun konnte und wo man diese Willensäußerung zuerst noch auswendig machen muss. Das ist jetzt ein Beispiel und wir sind überzeugt davon, dass sich diese Beispiele vermehren werden, gerade eben aufgrund dieser fehlenden Freiwilligkeit. Das ist ein Punkt, weshalb wir dagegen waren, die Freiwilligkeit, die nicht gegeben ist. Und der andere gravierende Mangel dieses Gesetzes war die Sicherheit. Also dieses Gesetz ist nicht genügend sicher, namentlich beim Aktivierungsprozess der elektronischen Identitätskarte bestehen gravierende Mängel. Also da gibt es öffentlich zugängliche Hacking-Anleitungen, um dieses Video-Ident-Verfahren zu umgehen. Und diese Hacker sagen dort darin auch, dass sogar Laien dieses Verfahren umgehen könnten. Und genau dieser Quellcode der EID bezüglich Aktivierungsprozess ist bis heute nicht öffentlich zugänglich, sprich konnte von Hackern gar nicht getestet werden. Und solange diese Sicherheit dort vom Bund nicht nachgewiesen werden kann, gilt das halt einfach, auch von wissenschaftlichen Standards her betrachtet, als nicht sicher. Und deshalb mussten wir auch sagen, ja, die Sicherheit fehlt hier ganz sicher bei diesem Gesetz. Das waren so die zwei Hauptargumente, Freiwilligkeit und Sicherheit, welche hier nicht vorhanden sind.
Als Politiker müssen Sie sich nach einer Abstimmung ja immer die Frage stellen, was hat zu einem Sieg geführt, was hat zu einer Niederlage geführt, um daraus dann auch Strategien für die Zukunft zu formulieren. Wie sieht es jetzt hier aus, die zwei Punkte, die Freiwilligkeit und die Sicherheit, waren es diese zwei Punkte, die fast dazu geführt hätten, dass die EID abgelehnt wurde? Oder gab es noch andere Faktoren, wie beispielsweise das allgemeine Misstrauen gegenüber einer zunehmenden Digitalisierung, dass man analog kaum mehr unterwegs sein kann?
Ja, das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Also dieses fehlende verfassungsmäßige Recht auf ein Offline-Leben, das besteht ja heute tatsächlich nicht. Einige Kantone konnten zwar bereits darüber abstimmen und dort, wo darüber abgestimmt wurde, über dieses Recht auf ein Offline-Leben, hat es jeweils große Mehrheiten für dieses Anliegen gegeben. Auf eidgenössischer Ebene fehlt dieser Grundsatz noch und ich denke schon, dass hier ein großes Misstrauen besteht, dass eben diese Digitalisierung nicht freiwillig bleiben wird und dass ein Zwang ausgeübt werden wird auf die Leute. Deshalb war das sicherlich auch ein Argument. Ich habe schon den Eindruck, dass wir deshalb so eine große Diskrepanz herstellen konnten zu den Umfragen und auch zum Parlament, weil wir wirklich sachliche Gründe vorweisen konnten und wirklich nachweisen konnten, dass die Befürworter mit falschen Argumenten hantieren. Also eben beispielsweise diese Behauptung, dass die EID freiwillig sei, dass sie sicher sei, das konnten die Befürworter zu keinem Zeitpunkt unter Beweis stellen. Es geht aber auch weiter, Stichwort Kostenlosigkeit, also die Befürworter argumentierten immer, dass diese EID kostenlos sei. Aber auch dort, wenn man es genau angeschaut hat, das Gesetz, musste man feststellen, ja nein, wenn man eben beispielsweise diesem Aktivierungsprozess, wo auch künstliche Intelligenz eingesetzt wird, wenn man dem misstraut und die EID bei einem Passbüro vor Ort hätte ausstellen lassen wollen, ja dann hätte man eben merken müssen bei der Lektüre des Gesetzes, dass dort Kosten anfallen werden, dass eben die Passbüros Gebühren verlangen werden, selbstverständlich. Und auch der andere Gesichtspunkt, wenn jemand eine EID verweigert, wenn er die nicht haben will, dann ist sonnenklar, dass Drittkosten, dass Gebühren anfallen werden. Denn immer dort, wo eine Online-Möglichkeit besteht, da gilt in der heutigen Zeit leider auch dieser Online-Grundsatz. Und wenn man sich dann analog ausweisen will, dann werden natürlich liebend gerne von privaten oder auch von staatlichen Stellen Gebühren und Drittkosten anfallen. Also auch dieser Punkt betreffend Kostenlosigkeit, das konnte so nicht unter Beweis gestellt werden im Abstimmungskampf durch die Befürworter. Und das waren sicherlich die Hauptgründe, welche dazu geführt haben, dass die Befürworter doch nicht ganz so einfach durchmarschiert sind.
Die Abstimmung ist vorbei, aber Sie haben es bereits angesprochen. Es ist noch nicht völlig ausgestanden. Es laufen Stimmrechtsbeschwerden. Sie haben vom Fall der Swisscom gesprochen. Es gibt auch den Fall von Medienhäusern, die offenbar Geld in die Ja-Kampagne gepumpt haben, was natürlich Fragen aufwirft. Schildern Sie doch bitte kurz die Vorkommnisse, die Sie jetzt eben im Nachgang misstrauisch machen.
Ja, es hat wirklich eine unsaubere Kampagne stattgefunden der Befürworter. Auf der einen Seite haben wir diese Problematik und das war wirklich matchentscheidend für das Abstimmungsresultat. Wir hatten die Problematik der Einmischung der Swisscom als halbstaatlicher Konzern, die Swisscom, wäre eigentlich zur Zurückhaltung und zur politischen Neutralität verpflichtet. Sie kann sich zwar äußern, wenn sie von einer Vorlage direkt betroffen ist, da muss die Äußerung allerdings verhältnismäßig erfolgen und eben auf einem gewissen Grundsatz der Zurückhaltung auch basieren. Und das wurde hier ganz klar verletzt. Und wir haben auf der einen Seite Albert Rösti als zuständiger UVEC-Vorsteher, der das Gespräch suchen wird mit den Swisscom-Verantwortlichen, der das ebenfalls verurteilt hat. Wir haben Herrn Rechtsprofessor Andreas Glaser, ein sehr renommierter Verfassungsrechtler, der das ebenfalls kritisiert hat und als unzulässig taxiert hat. Es wird jetzt darauf ankommen, wie das Bundesgericht entscheidet und vor allem halt leider auch, wie das Bundesgericht politisch zusammengesetzt sein wird. Da sind wir sicherlich sehr gespannt. Aber wir bemängeln natürlich, dass die Swisscom, obwohl dort eine Aktienmehrheit des Bundes besteht, sich hier eingemischt hat in diesen äußerst knappen Abstimmungskampf. Und wenn man anschaut, die Gesamtzahl, es haben ca. 2,7 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben, entweder ja oder nein. Und auf diese 2,7 Millionen Stimmen kam es dann auf 10.500 Personen an, die statt ja hätten nein stimmen müssen, um das Resultat zu drehen, dass es eben ein Nein gegeben hätte. Also 21.000 war die Differenz. Bedeutet, wenn 10.500 Leute anders gestimmt hätten, dann wäre es nicht so herausgekommen, wie es jetzt herausgekommen ist. Und da sagen wir natürlich in meinen Augen zu Recht, dass eben dieses Engagement der Swisscom unzulässig war. Die Swisscom hat 30.000 Franken Spenden locker gemacht für das Pro-Komitee. Und es geht auch noch weiter. Die Swisscom hat auch ihr Firmenlogo gegeben für einen Pro-Flyer. Das ist natürlich auch ein Werbeeffekt, der dort vorhanden ist. Und durch diese Spendentätigkeit hat anschließend eine grosse mediale Berichterstattung stattgefunden, was ebenfalls zu einem höheren Werbeeffekt geführt hat. Und da gibt es natürlich viele Leute. Ich bin selber auch Swisscom-Kunde, die sagen, ja, ich habe einen guten, einen positiven Eindruck von der Swisscom. Das funktioniert dort sehr gut. Ich bin zufrieden mit den Dienstleistungen. Ja, wenn die empfehlen, hier ja zu stimmen zu dieser EID, dann mache ich das doch auch. Und deshalb ist in unseren Augen klar, dass diese 10.500 Stimmen durch die Swisscom gewonnen wurden für die Pro-Seite und deshalb muss diese Abstimmung erneut durchgeführt werden unter sauberen, fairen Bedingungen mit einem fairen Abstimmungskampf, wo sich nicht Staatskonzerne oder Halbstaatskonzerne auf unzulässige Art und Weise einmischen. Das ist der eine Punkt und Sie haben es auch angesprochen, Medien, welche ebenfalls dazu beigetragen haben, um die Pro-Kampagne zu begünstigen. Uns ist bereits seit langem aufgefallen, dass es eigentlich sehr viele unkritische Artikel gab, also wirklich schon fast Gefälligkeitsartikel, auch für Herrn Bundesrat Beat Jans, der sich namentlich auch in den Tamedia-Blättern ungehindert auf Doppelseiten in einem Hochglanz-Interview äußern konnte zu dieser EID und dem nie widersprochen worden ist. Und jetzt haben wir herausgestellt, ich persönlich habe das am Montag nach der Abstimmung gelesen auf der Webseite der Eidgenössischen Finanzkontrolle, dass dort am Freitag vor dem Abstimmungssonntag, also zwei Tage zuvor, Spenden bekannt wurden, einerseits vom Ringier Verlagshaus, also dort ist ein grosser Titel Der Blick, der dort darunter fällt, und auf der anderen Seite die TX Group, dort ist unter anderem 20 Minuten oder der Tagesanzeiger angeschlossen, und die haben sogenannte Media Spaces zur Verfügung gestellt dem Pro-Lager. Also das sind bezahlte Inseratflächen in ihren Medientiteln und das nicht etwa in einem geringen Ausmaß, sondern mit gesamthaft mehr Mitteln als dem Nein-Komitee überhaupt zur Verfügung gestellt wurden von unseren Spendern. Also wir hatten 120.000 Franken, die wir einsetzen konnten und diese beiden Medienhäuser, Ringier und TX Group, haben Inserate im Gesamtwert von 163.000 Franken dem Pro-Lager zur Verfügung gestellt und haben das zwei Tage vor Abstimmung kommuniziert gegenüber der Eidgenössischen Finanzkontrolle. Also wenn jemand behauptet, dass die Medien zu beeinflussen versuchen, ich glaube, dann ist es mittlerweile eine offensichtliche Tatsache und das ist leider auch hier geschehen bei diesem EID-Abstimmungskampf. Hier müssen wir allerdings fairerweise sagen, da ist es natürlich nicht so gravierend, eine Verletzung unserer demokratischen Prinzipien wie bei der Swisscom, weil Ringier und die TX Group doch voll privat sind und die Swisscom eben im Gegensatz halbstaatlich ist. Und deshalb sind wir einfach gegen diese Einmischung der Swisscom jetzt juristisch vorgegangen.
Ein Kriterium bei der Frage, ob eine Stimmrechtsbeschwerde Chancen hat oder nicht, ist eben die Knappheit des Resultats. Also wenn Sie jetzt mit 90% verloren hätten, müsste man nicht darüber diskutieren, ob diese Dinge, die Sie aufgezählt haben, einen großen Einfluss hatten oder nicht. Jetzt war es sehr knapp, von daher gibt es wahrscheinlich eine Handhabe, aber jetzt Hand aufs Herz. Sind diese Stimmrechtsbeschwerden nur ein symbolischer Akt oder glauben Sie wirklich, dass das erfolgreich sein könnte?
Nein, das ist kein symbolischer Akt, das ist unser bitterer Ernst. Diese Stimmrechtsbeschwerde ist zwingend notwendig, denn diese Abstimmung wäre anders herausgekommen, wenn sich die Swisscom nicht auf diese unzulässige Art und Weise eingesetzt hätte. Ich sage es nochmal, wenn sich 10.500 Personen anders entschieden hätten, dann hätten wir diesen Abstimmungskampf gewonnen. Und wenn Sie eine Swisscom haben, die sich auf diese Art und Weise engagiert, dann ist es ja offensichtlich der Wille des Swisscom, dass sich auch etwas bewegt. Also die wollen ja mit dieser Spende die Leute beeinflussen, sonst müssen sie die Spende nicht machen, sonst würde niemand 30.000 Franken ausgeben. Und ich überlege mir auf der anderen Seite einfach, ja, was wäre gewesen, wenn beispielsweise wir zusätzlich zu unseren 120.000 Franken 30.000 Franken hätten einsetzen können. Man stelle sich nur schon einmal vor, wie viele Flugblätter in Haushalte man hätte versenden können mit 30.000 Franken, da hätte man mehrere 10.000 Leute erreichen können, gerade auch im bevölkerungsreichen Kanton Zürich, in der Stadt Zürich, wo das Abstimmungsresultat auch eher knapp ausgefallen ist, aber doch ein Ja wurde dort ja resultiert im Kanton Zürich. Aber aufgrund dieser schieren Menge an Personen dort hätte man natürlich sehr viel bewegen können, wenn man beispielsweise dort unsere Argumente noch breiter hätte streuen können. Und das sind die Gedanken, die wir uns dann letztlich machen. Und deshalb müssen wir feststellen, dass diese Spende des Swisscom entscheidend gewesen ist in Bezug auf das Resultat der Abstimmung. Und deshalb aufgrund der Knappheit und der Kausalität, die vorhanden ist hier von dieser Spende des Swisscom zum Ergebnis, sind wir der Ansicht, muss diese Abstimmung aufgehoben und wiederholt werden.
Gehen wir mal hypothetisch davon aus, dass alles dabei bleibt, dass die EID jetzt einfach eingeführt wird, dass es keine neue Abstimmung gibt. Dann geht es um die konkrete Umsetzung dieser Vorlage. Und Politiker versprechen bei knappen Resultaten jeweils gerne, wir werden selbstverständlich die vorhandenen Ängste, Befürchtungen beachten, respektieren und uns bei der Umsetzung groß Sorgfalt walten lassen, damit wir diese Ängste und Befürchtungen eben auch berücksichtigen können. Wie optimistisch sind Sie, dass auf dieses große Nein-Lager jetzt bei der Umsetzung Rücksicht genommen wird?
Ja, da bin ich leider gar nicht optimistisch. Die Glaspolitik hat schon zu oft unter Beweis gestellt, dass sie, wenn es um die Umsetzung geht, den Volkswillen missachtet, und zwar auf eklatante Art und Weise, also Stichwort Masseneinwanderungsinitiative 2014. Es gibt weitere Anliegen, welche bis heute nicht konsequent umgesetzt wurden. Und es gibt eben leider auch Versprechungen, die nicht eingehalten wurden. Viele Befürworter haben jetzt im Abstimmungskampf immer darauf verwiesen, dass diese EID freiwillig bleiben soll. Und sie haben auch gesagt, ja, aber im Abstimmungsbüchlein steht ja, dass die Sicherheit gewährleistet ist und dass die Freiwilligkeit vorhanden ist. Aber genau dieses Abstimmungsbüchlein hat auch einmal ausgesagt, dass beispielsweise nur 8.000 bis 10.000 Personen netto zuwandern werden mit der Personenfreizügigkeit in die Schweiz. Also auf diese Versprechungen und auf das, was im Abstimmungsbüchlein so schwarz auf weiß steht, kann man sich leider nicht verlassen. Und deshalb wäre unsere einzige Hoffnung, wenn jetzt das Bundesgericht diese Stimmrechtsbeschwerde ablehnt, wäre unsere einzige Hoffnung, dass unsere Politiker hier ein Umdenken durchführen und dass die tatsächlich den Willen des Volkes respektieren. Ich glaube, es ist offensichtlich, es ist sehr ein knapper Abstimmungsausgang und eine Mehrheit des Volks, das nehme ich mir jetzt so heraus, ist nicht der Ansicht, dass diese EID obligatorisch werden soll, auch nicht für gewisse Dienstleistungen. Und sobald, dass wir diese Anzeichen natürlich sehen würden, jetzt nebst dieser automatischen Organspende, wo es bereits mit der jetzigen Verordnung des Bundesrats zu einem de facto Obligatorium kommen würde, also wenn das weiter ausgeweitet würde, dann würden wir hier natürlich intervenieren und jeweils Referenden ergreifen müssen. Das ist immer mit sehr großem Aufwand, finanziell und auch personell verbunden, aber wir wären bereit, hier in diese Rolle zu treten und jeweils halt durch das Volk zu korrigieren. Aber wir fordern natürlich die Politik auf, sich wirklich eins zu eins an diese Versprechung zu halten, dass eben niemand einen Nachteil hat, wenn er keine EID haben möchte, dass diese EID sicher sein wird Also dass sobald Identitätsdiebstahl stattfindet, beispielsweise durch Kriminelle oder durch Schurkenstaaten, dass dieses System sofort gestoppt wird, heruntergefahren wird, wie es Beat Jans auch angekündigt hat. Er hat es öffentlich so gesagt, dass wenn es Sicherheitsvorfälle gibt, dass das System schnell heruntergefahren werden kann. Also da nehmen wir ihn auch beim Wort. All diese Versprechungen müssen von unseren Politikern eingehalten werden und wenn sie das nicht tun, dann muss das Volk halt korrigieren.
Gibt es eine politische Lehre, die Sie ganz persönlich aus dieser hauchdünnen Entscheidung und ihren Folgen ziehen, wo Sie sagen, bei allem, was sonst noch passiert ist, aber auf Ihrer Seite, mit Ihrer Position, was man in Zukunft vielleicht noch anders machen könnte?
Ja, meine Lehre ist, es lohnt sich, für das Richtige einzustehen. Auch wenn man am Anfang vielleicht alleine oder fast alleine dasteht, da sieht man, dass es halt diese Diskrepanz trotzdem gibt zur Politik vom Volk, dass das Volk auch bereit ist und den Mut hat, anders zu entscheiden. Jetzt in diesem Fall war es ganz knapp im Ergebnis nicht anders, aber trotzdem hat man gesehen, dass hier wirklich eine Entfremdung stattgefunden hat von der Glaspolitik zur Bevölkerung. Wenn nur ein Achtel der Nationalräte Nein sagt, aber die Hälfte des Volkes Nein sagt, ja, dann stimmt hier irgendetwas nicht und da müssen wir unsere Politiker wieder stärker in die Verantwortung nehmen, dass die genauer diese Dossiers, diese Inhalte anschauen und sich nicht einfach nur darauf verlassen, dass irgendwer, irgendein Experte sagt, ja, da ist die Freiwilligkeit vorhanden, da ist die Sicherheit vorhanden, sondern dass man kritisch selber hinschaut und das prüft. Und das ist halt dann leider auch unsere Aufgabe als junge SVP, dass auch wir diese Geschäfte im nationalen Parlament im Auge behalten und darauf schauen, ja, wurde das wirklich korrekt geprüft oder ist hier jemandem etwas durch die Lappen gegangen? Denn bei diesem Gesetz, da sah man es wirklich offensichtlich, da haben die Politiker nicht gut hingeschaut und haben sich von der Verwaltung und von Experten leiten lassen. Es gab auch sehr viele Politiker, welche im Parlament noch zugestimmt haben und welche dann ins Laienlager gewandelt haben. Beispielsweise war das Mauro Tuena aus dem Kanton Zürich, Nationalrat, war zuerst ein Befürworter dieses EID-Gesetzes. Er hat jetzt ins Nein gewechselt. Auch Katja Riem, Nationalrätin SVP, ist auch ins Nein-Lager gekippt. Auch Froni Thalmann aus dem Kanton Luzern. Also es gibt mehrere Beispiele, wo Politiker zum Glück, und das rechne ich ihnen hoch an, wo sie zum Glück auch hinstehen konnten und gesagt haben, ich stimme jetzt nein, weil diese Vorlage doch nicht das Gelbe des Eis gewesen ist. Aber meine Lehre aus diesem Abstimmungskampf lautet, egal wie aussichtslos das es aussieht, egal wie die Umfragen zu sein scheinen, egal wie die Mehrheitsverhältnisse gewesen sind im Parlament, wenn man für das Richtige einsteht, dann lohnt sich das und das muss man mit aller Konsequenz auch durchziehen.
Das knappe Jahr zur elektronischen Identitätskarte in der Schweiz und die Folgen. Zu Gast dazu war Nils Fiechter, Präsident der jungen SVP. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Wenn mehr Geld rausgeht, als reinkommt, dann hat man früher oder später ein Problem. Das gilt für Staaten genauso wie für private Haushalte. Die Schweiz versucht seit über 20 Jahren, eine solche Schieflage mit der sogenannten Schuldenbremse zu verhindern. Diese soll für eine Balance zwischen Einnahmen und Ausgaben sorgen. Kritiker monieren, dieses Instrument sei zu starr, gelegentlich sei Flexibilität gefragt, wenn Investitionen nötig werden, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Wie hart oder eben nicht soll die Schweiz an der Schuldenbremse festhalten? Wie viel Freiheit soll oder darf sie sich gönnen? Und wie sehen die Folgen aus? Ich spreche darüber heute mit Marc Schelker. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwissenschaft an der Universität Fribourg. Guten Tag, Herr Schelker.
Guten Tag.
Herr Schelker, das Wort Schuldenbremse, das hat wohl fast jeder Schweizer schon einmal irgendwo gehört oder gelesen und ich habe Ihre Funktionsweise reichlich brachial beschrieben, aber nun aus berufenerem Mund, was ist diese Schuldenbremse genau, was tut sie, wie funktioniert sie?
Die Schuldenbremse ist der Name nicht ganz richtig, weil die Schuldenbremse ist tatsächlich eine Ausgabenregel. Und zwar, was die Schuldenbremse macht, sie setzt einen Ausgabenplafond fest für ein spezifisches Jahr und dies tut sie in Abhängigkeit der geschätzten Einnahmen, die es geben wird in einem gewissen Jahr und dann einem Korrekturfaktor, der die Konjunktur mit berücksichtigt. Das heißt, man versucht, die Ausgaben so zu gestalten, dass in einem konjunkturellen Abschwung mehr Geld zur Verfügung steht. Man denke dabei direkt an die Zahlungen, die über Ausgleichskasse, also zum Beispiel über die Arbeitslosenkasse direkt geschehen, dass die ungehindert geschehen können in einem Abschwung. Und sobald es dann wieder besser geht, weil es dann dort quasi diese aufgestauten Defizite einer konjunkturellen Flaute ist, die dann wieder kompensiert werden können. Das heißt, über den Konjunkturzyklus hinweg versucht man, dass die Ausgaben und Einnahmen sich die Balance halten.
Bevor wir über die aktuelle Diskussion sprechen, über die Schuldenbremse, besteigen wir kurz die Zeitmaschine, blenden wir in den Dezember 2001 zurück, als die Stimmbürger Ja gesagt haben zu einer Verfassungsänderung, mit der diese Schuldenbremse dann eben eingeführt wurde. Wie sah denn die finanzielle Lage in der Schweiz damals aus? Vor welchem Hintergrund hat man die Schuldenbremse eingeführt und wie sah damals die Pro- und Contra-Debatte aus?
Die Schuldenbremse wurde als Antwort einer für Schweizer Verhältnisse dramatischen Entwicklung in den 1990er Jahren eingeführt. Und zwar die Schweiz hatte ganz schwierige Jahre in den 90er Jahren. Es gab eine sehr tiefe Hypothekarkrise, es ging Banken pleite, wir hatten Rezession und gleichzeitig sind die Sozialausgaben gestiegen. Das heißt, plötzlich haben die Einnahmen nicht mehr mitgehalten mit ausufernden Ausgaben. Und das hat dazu geführt, dass sich in kurzer Zeit sehr große Schulden angehäuft haben. Vielleicht können sich einige noch erinnern, damals war der Finanzminister, also der Bundesrat, der für das Finanzdepartement zuständig war, war Otto Stich, ein Bundesrat aus der SP, aus der Sozialdemokratischen Partei. Und der war eigentlich bemüht, ein Budget herzuformulieren, das ausgeglichen ist. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, da kommt der eine Finanzminister in die Runde mit den anderen Bundesräten und diskutiert dort das Budget und er ist konfrontiert mit 6 Bundesräten, die Ausgaben tätigen wollen. Das sei für Militär, für Soziales etc. Und er war der Einzige, der eigentlich für das Gleichgewicht zuständig war. Das kann man sich sofort vorstellen, was geschieht in einer Abstimmung im Bundesrat. Der hatte keine Chance, war immer in der Minderheit, musste also kämpfen mit großem Widerstand, konnte mehr oder weniger ausgeglichene Budgets ins Parlament bringen, also nur kleine Defizite eigentlich. Und das Parlament hat ihn dann nochmal auseinandergenommen und die Defizite waren riesig. Und Herr Stich hat gekämpft wie ein Löwe, hatte einen Zusammenbruch im Parlament, hatte dann auch, ich glaube, einen Herzinfarkt war es. Und sein Nachfolger, Kaspar Filiger, hat sich gesagt, dass er dieser Situation nicht so ausgeliefert sein möchte. Und er hat das mal schön erklärt, dass er sich deshalb nächtelang überlegt hat, was kann ich tun, wenn ich immer überstimmt werde? Und hatte dann die Idee, sich zu überlegen, ob man nicht eine Schuldenbremse kreieren könnte. Und das war eine Erfindung der Schweiz, eine wunderbare Innovation der Schweiz, diese Schuldenbremse, eine Ausgabenregel, die den Konjunkturzyklus mit einbezieht und nicht zu starr ist. Und das ist bis heute ein Exportschlager. Viele Länder haben sich da inspirieren lassen, haben ähnliche Dinge umgesetzt, unter anderem auch unser Nachbarland Deutschland, das sehr ähnlich eine Schuldenbremse eingeführt hat.
Ein Exportschlager, den die Schweiz schon fast hätte patentieren müssen, offenbar, weil andere Länder dann auch auf den Geschmack kamen. Sie haben gerade von einer Ausgabenregel gesprochen, die über den Konjunkturzyklus hinweg eben auf einen ausgeglichenen Haushalt abzieht. Also kein kurzfristiger Hebel, sondern über Zyklen hinweg. Wie funktioniert diese antizyklische Wirkung? Man spart in guten Zeiten, man kassiert eben Defizite in schlechten. Wie sieht das ganz konkret aus? Wie sieht die Funktionsweise aus?
Die Funktionsweise ist im Prinzip genau das, was Sie gesagt haben. Man versucht, das Trend-Bruttoinlandprodukt, also was in einem Jahr in einer Volkswirtschaft produziert wird, an Werten, das Bruttoinlandprodukt, da versucht man einen Trend vorauszusagen und das dividiert man dann durch das tatsächliche BIP. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn es einen Konjunktureinbruch gibt, ist das tatsächliche BIP tiefer als das Trend-BIP. was man eigentlich hätte produzieren können, also das Produktionspotenzial. Das heißt, da gibt es einen Gap, also eine Differenz. Und diese Differenz in schlechten Zeiten oder ein Überschuss zum Trend in guten Zeiten, das wird genommen als Korrekturfaktor und das multipliziert man dann mit den geschätzten Einnahmen. Und das gibt uns den Handlungsspielraum auf der Ausgabenseite. Und das können Sie sich vorstellen, das ist wie eine Trendlinie, müssen Sie sich vorstellen, über einen längeren Zeitraum. Diese Trendlinie geht typischerweise leicht hoch. Es gibt im Durchschnitt gibt es Wachstum im Bruttoinlandprodukt und das reale BIP kann sich um diesen Trend herum bewegen, genauso wie die Ausgaben. In schlechten Zeiten können eben antizyklisch der Staat mehr Ausgaben tätigen, während er dann in guten Zeiten Einnahmen tätigt, die über den Ausgaben liegen und damit die Defizite der vorgehenden schlechten Konjunkturperiode wieder abträgt.
Die Schuldenbremse wurde dann 2003 eingeführt. Ich denke, das ist genug Zeit, um ja auch irgendwo mal eine Bilanz zu ziehen. Man kann sagen, die Schweiz hat im internationalen Vergleich eine sehr tiefe Schuldenquote. Jetzt ist aber die Frage, ist dieser Erfolg direkt auf die Schuldenbremse zurückzuführen oder waren es andere Faktoren, die starke Wirtschaft, der Föderalismus, der allgemeine Fleiß von uns Schweizern? Wie groß war denn die Bedeutung der Schuldenbremse an dieser Situation?
Das ist eine hervorragende Frage, weil natürlich gibt es immer viele Dinge und über die Zeit können viele Dinge ändern. Was man aber sieht in den Daten ist, dass im Prinzip die Erholung der Schuldenquote, dass also das stetige Ansteigen der Schuldenquote bis 2003 wurde im Prinzip mit der Einführung der Schuldenbremse sofort gebrochen. Der ganze Trend, also man sieht wirklich einen Trendumkehr, eine Rückführung der Schuldenquote und dann eine Stabilisierung der Schuldenquote. Also ich glaube, es gibt auch Studien dazu, die mit statistischen Methoden zeigen, dass dieser Strukturbruch an der Schuldenbremse hängt und nicht einfach ein Artefakt ist von anderen Dingen. Also da sind wir ziemlich überzeugt, dass das tatsächlich an der Schuldenbremse liegt. Aber es ist natürlich richtig, es hat weitere Reformen gleichzeitig gegeben. Eine Reform des Föderalismus, der angestoßen wurde. Das wurde dann aber eher 2008, 2009. Das war dann später. Und da gab es natürlich viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir heute in einer Situation sind, fiskalpolitisch in der Schweiz, die völlig anders aussieht als die Situation in unseren Nachbarländern und anderweitig auf der Welt. Aber ich glaube, da sind wir zuversichtlich, dass dieser Effekt tatsächlich auf die Schuldenbremse zurückzuführen ist.
Es ist natürlich nicht zu überhören, Herr Schelker, dass Sie die Schuldenbremse mögen und dann gibt es wieder andere Leute, die sagen, nein, das ist nicht ideal, jedenfalls nicht in der reinen Lehre. Die Schuldenbremse ist zu restriktiv, sie verhindert dringend notwendige Zukunftsinvestitionen. Was ist denn beispielsweise, wenn wir plötzlich ein Vermögen in die Bildung pumpen wollen oder in die Digitalisierung oder auch in den Klimaschutz, dann ist diese Schuldenbremse eben eine Investitionsbremse. Was sagen Sie diesen Leuten?
Ich glaube, da gibt es zwei Antworten. In einer Welt, in der die Politik systematisch das Gleichgewicht im Blick hat, wenn die Politik nicht systematisch Schulden macht und versucht, die Konsequenzen ihrer Politik auf später zu verschieben. In einer solchen Welt braucht es tatsächlich keine Schuldenbremse. Eine Schuldenbremse ist an sich nicht optimal, wenn der politische Prozess gut funktioniert. Nur es ist halt einfach so, dass dieser politische Prozess, wir nennen das eine Defizitneigung aufzeigt. Das ist international so enorm gut nachgewiesen, dass im Durchschnitt Politiker viel lieber Ausgaben tätigen, als dann auch tatsächlich die Einnahmen einzufordern in der gleichen Zeit. Und deshalb haben wir eine Defizitneigung, die zum Teil sehr groß ist. Sie können das beobachten in unseren Nachbarländern. Die Defizitneigung ist riesig. Die Defizite jedes Jahr sind groß. Die Schulden akkumulieren sich dramatisch. Auch bei hohen Steuereinnahmen ist es immer noch nicht genug. Das heißt, diese Defizitneigung führt dazu, dass man die Politiker eigentlich zwingt, Ausgaben und Einnahmen in der mittleren Frist in Einklang zu bringen. Jetzt kann man natürlich sagen, das verhindert Bildungspush und die Digitalisierung und Umwelt etc. Der Punkt ist natürlich, dass es das nicht verhindert, man muss einfach Prioritäten setzen. Was die Schuldenbremse nicht zulässt, ist eine Politik, die keine Prioritäten setzt. Und wie wir das selbst wissen, wir können unendlich viel konsumieren, wenn wir denn könnten. Wir können das aber nicht, weil jeder Einzelne unter uns hat eine Budgetbeschränkung. Es kommt halt nur so viel rein, wie wir selbst reinbringen können. Und weil das so ist, zwingt die Schuldenbremse die Politikerinnen und Politiker diese Priorisierung vorzunehmen. Das ist eigentlich die zentrale Aufgabe von Politikern. Jetzt ist natürlich Investition ist tatsächlich etwas Spezielles. Das ist nicht einfach Staatskonsum. Und da gibt es gute Gründe, warum man Angst haben könnte, dass eine zu strikte Schuldenbremse zu restriktiv ist bei den Investitionen. Nur das Problem hier auch wieder ist, man kann alles als Investition definieren. Sie haben jetzt gesagt, eine Bildungsinvestition. Ich meine, ich bin natürlich sofort bereit, Argumente zu finden, warum man für die Bildung mehr ausgeben soll. Ich bin selbst im Bildungswesen. Nur das ist nicht der Punkt. Ich glaube, wichtig ist, was ist wirklich eine Investition, wo wir heute viel ausgeben müssen, damit sie dann später tatsächlich Früchte tragen. Und solche Dinge sind möglich. In der Schweiz zum Beispiel gibt es den Strassenfonds. Und auch die NEAT, also die neue Eisenbahn-Alpentransversale, diese großen Investitionen für das Schweizer Schienennetz mit den Tunneln am Gotthard und Lötschberg, die wurden finanziert außerhalb der Schuldenbremse. Das sind Spezialfonds, die von der Schuldenbremse ausgenommen sind und die dann auch direkt durchfinanziert sind durch spezifische Staatseinnahmen, also Abgaben aus der Besteuerung von Benzin etc. Und die sind dann gegenfinanziert. Und was man auch nicht vergessen darf, auch die AHV zum Beispiel, das größte Sozialwerk der Schweiz, ist außerhalb der Schuldenbremse organisiert. Und wenn Sie schauen, wo sich die größten Ungleichgewichte angehäuft haben, ist das in der AHV. Also ja, es gibt gute Gründe, warum Investitionen, dass es nicht so restriktiv ist. Und diese Gründe werden berücksichtigt, gerade in der Schweizer Schuldenbremse. Aber man versucht, etwas Gegensteuer zu geben, dass nicht konstant jede konsumtive Ausgabe des Staates rhetorisch in eine Investition umgemünzt wird.
Es gibt also Spezialfonds, Dinge, die von der Schuldenbremse ausgenommen sind. Und dann ist irgendwann ein wunderbares Wort aufgetaucht, die Sondervermögen, wo man dann gesagt hat, ja, in der Corona-Zeit müssen wir jetzt diese Schulden anhäufen, egal was ist. Oder die Armee braucht jetzt aufgrund der Weltlage einfach Geld, Schuldenbremse hin oder her. Diese Sondervermögen, ist das ein geschickter Weg, um unvermeidbare Dinge zu ermöglichen? Oder ist es ein kreativer Weg, ein Bubentricklein, um die Schuldenbremse zu umgehen?
Also es ist natürlich beides. Es ist extrem wichtig, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass es außerordentliche Ausgaben gibt und es ist gleichzeitig natürlich auch das Einfallstor fürs Bubentrickli. Jetzt, Sie sprechen von den Sondervermögen. Das ist ein Import aus Deutschland. In der Schweiz hat man von Corona-Schulden gesprochen. Man hat nicht Schulden rhetorisch ins Gegenteil verdreht. Das ist jetzt eine Konstruktion, die in Deutschland relevant ist. Mit der Schweizer Schuldenbremse machen wir das nicht, weil die Schuldenbremse hat ein Ventil. Und man stelle sich vor, wir sind in der Pandemie, das können wir uns jetzt alle noch sehr gut vorstellen. Das ist ein außerordentliches Ereignis. Dort die Schuldenbremse einhalten zu wollen, wäre verheerend, weil es kurzfristig so restriktiv wäre, dass man die wichtigsten Ausgaben in dieser außerordentlichen Lage nicht tätigen kann. Und da sieht die Schuldenbremse vor, es gibt außerordentliche Situationen wie Naturkatastrophen, natürlich auch Pandemien und so weiter, die dem Bund ermöglichen, die Schuldenbremse für diese Ausgaben zu umgehen. Das wurde gemacht. In der Schweiz haben wir in den zwei relevanten Jahren 2022 ungefähr 25 bis 30 Milliarden zusätzliche Schulden aufgenommen. Und diese Schulden werden jetzt über die nächsten 11, 12 Jahre langsam abgetragen mit Überschüssen aus Budgetresten, die die Schuldenbremse typischerweise generiert, und aus Nationalbankauszahlungen. Tragen wir das langsam wieder ab. Also es gibt die Möglichkeit, hier Ausnahmen zu machen. Das ist der positive Teil, diese Flexibilität. Aber natürlich muss man, und das ist jetzt das Bubentrickli, entscheiden, ist etwas außerordentlich oder nicht. Und wer tut das natürlich? Das macht das Bundesparlament, die Außerordentlichkeit entscheiden. Und jetzt ist die Frage, was ist außerordentlich? Man hat zum Beispiel die Zahlungen für die ukrainischen Flüchtlinge hat man ausgenommen, weil das war jetzt tatsächlich unerwartet. Nur nach 3 Jahren sollte jetzt das eigentlich nicht mehr unerwartet sein. Das heißt, eigentlich müsste das jetzt in die ordentlichen Ausgaben übergehen und dann damit diese Ausgaben auch der Schuldenbremse unterstehen. Sie haben Militärausgaben erwähnt und da, glaube ich, müssen wir uns bewusst sein, was die Aufgabe des Staates ist. Die Kernaufgabe des Staates ist Erstellung der Rechtssicherheit und der Sicherheit. Ohne das ist kein moderner Staat denkbar. Das ist eine Kernaufgabe. Das heißt, eigentlich eine strukturelle Kernaufgabe gehört unter die Schuldenbremse. Das heißt, wir sind nicht direkt angegriffen worden. Es gab einen Krieg, der war, wenn man langfristiger gedacht hätte. Seit 2014 war klar, es gab Aggression, es gab einen Einmarsch von russischen Truppen in der Ostukraine schon 2014. Da hätte man eigentlich den Aufbau der Armee strukturell einbeziehen müssen. Das ist also nicht außerordentlich, sondern es gehört in den Kern der Staatsausgaben und ist ordentlich. Bisher wurde das auch nicht als außerordentlich erklärt, aber diese Diskussion, die gab es. Das heißt, es gibt konstant die Gefahr, dass Politiker tatsächlich das ausnutzen und versuchen, Außerordentlichkeit zu erklären bei Dingen, die an sich nicht außerordentlich sein müssen.
Der Begriff Sondervermögen ist also eine Art rhetorischer Kniff unserer Nachbarn in Deutschland. Und Sie haben vor einigen Monaten in den sozialen Medien mal Folgendes geschrieben, ich zitiere, «Es ist erstaunlich, wie gelassen die Schuldenberge hingenommen werden, vor allem auch unter Ökonomen. Sie haben dort Bezug genommen dazu, wie in Deutschland eben die Schuldenbremse ziemlich kreativ ausgehebelt wurde. Wie erklären Sie sich denn, dass einige Ihrer Berufskollegen die Sache so anders sehen, als Sie sie jetzt hier schildern? Wie kommt es zu dieser Diskrepanz?»
Ich denke, das hat verschiedene Gründe. Das erste ist tatsächlich ein Teil der Ökonomik, die ich selbst auch unterrichte, die klassische Finanzwissenschaft. Das ist eigentlich die Theorie der öffentlichen Finanzen etc. Dort haben wir eine normative Theorie, die sagt, was sollten wir tun? Also wenn wir denn könnten, was sollten wir tun? Und in dieser Theorie, wo es keinen politischen Prozess gibt, das gibt es dort nicht, da wird einfach angenommen, dass man die Wohlfahrt maximiert. In dieser Welt ist tatsächlich eine Schuldenbremse nicht optimal, weil sie eben einschränkt. Und natürlich, Deutschland hat sich vielen Problemen zu stellen. Deutschland hat auf vielen Dimensionen große wirtschaftliche Probleme und die sind natürlich auch fiskalpolitisch spürbar. Und mehr Raum zu haben, ist wichtig. Ich verstehe auch, dass Deutschland enorm viel für die EU schultert, auch wenn es um Ausgaben geht, für Ukraine etc. etc. gemeinsame Verschuldung zu erlauben im europäischen Raum. Deutschland hat Großes zu schultern. Gleichzeitig hat Deutschland aber natürlich selber auch keine Lust, jetzt große Abstriche zu machen. Und wenn man den politischen Prozess derart ignoriert, ist das natürlich denkbar, dass man zu völlig anderen Schlüssen kommt. Aus der reinen ökonomischen Theorie ist die Schuldenbremse nicht optimal. Wenn man die politische Ökonomik mit einbezieht, dann wissen wir, dass es diese Defizitneigung gibt. In dem Moment, wenn man das reinnimmt, dass diese Schuldenbremse ein wichtiger Hebel ist, um nicht in diese Defizitneigung und diese Defizitspiralen zu kommen. Und leider würde ich sagen, hat sich Deutschlands Entwicklung in dieser Sicht dahingehend herausgestellt, dass es diese Defizitneigung gibt und dass jetzt genau diese Lockerung der Regel kreativ ausgenutzt wird und wir eigentlich gar nicht viel zusätzliche Infrastruktur- und Investitionsausgaben tätigen, sondern auch weiterhin den konsumtiven Teil der Ausgaben ausgeweitet werden in Deutschland. Etwas, das eben nicht vorgesehen war. Und jetzt sind einige Ökonomen, die dafür waren, sind total enttäuscht, dass die goldene Regel der Finanzwissenschaft nicht eingehalten wurde. Das heißt, im Prinzip, man darf den Konsum nicht ausdehnen in dieser Hinsicht, sondern nur die Investitionen. Aber wie Sie schon gesagt haben, da gibt es rhetorische Kniffs, wo man relativ simpel aus konsumtiven Ausgaben einfach Investitionen macht. Rein rhetorisch.
Wenn nun die Schweiz als eigentliches Erfinderland der Schuldenbremse ihre eigene Schuldenbremse aufweichen würde, was denken Sie, würde das ein Signal an die europäische und internationale Finanzpolitik senden, dass dort irgendwo nachgezogen würde?
Ich denke nicht. Die internationale Politik hat das Schweizer Vorbild ziemlich einfach ignoriert. Wenn Sie sich die fiskal- und finanzpolitischen Probleme Frankreichs anschauen, direkter Nachbar der Schweiz, Sie sehen, die Situation ist dramatisch. Schon wieder ist ein Premierminister weg, nach nur einem Monat oder so. Und Frankreich hat mittlerweile zahlt höhere Zinsen auf 10-jährigen Anleihen als Italien. Etwas, das vor ein paar Jahren undenkbar gewesen ist. Und ich glaube, es wäre vor allem für die Schweiz ein Problem, weil die Finanzmärkte sehen würden, die Schweiz wählt auch einen anderen Weg. Die Schweiz bezahlt die tiefsten Zinsen auf Staatsschulden weltweit, etwa 3 Promille ungefähr, während andere Länder 2, 3, 4% oder mehr bezahlen für ihre Schulden. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Finanzmärkte glauben, dass die Schweiz eine fiskalpolitisch ausgeglichene Politik macht, also eine Fiskalpolitik, die das langfristige Gleichgewicht im Auge behält. Und deshalb sind wir praktisch risikolos. Und die Schweiz ist in dieser Hinsicht ein Signal für die Finanzmärkte, aber würde vor allem die Schweiz treffen. Wenn wir da lockerer werden, würden die Zinsen hochgehen.
Angesichts aktueller Begehrlichkeiten und globalen Krisen, die natürlich immer einen Vorwand liefern, um irgendwo an der Schuldenbremse zu schrauben, wie krisenfest ist die Schweizer Schuldenbremse aus Ihrer Sicht und gibt es irgendwelche Maßnahmen, die die Politik ergreifen könnte, um sie eben langfristig zu sichern und ihre Glaubwürdigkeit einfach zu verankern?
Das ist eine hervorragende Frage. Ich glaube, es gibt immer Krisen. Wir hatten zwei in den letzten 20 Jahren. Zuerst die Immobilienkrise in den USA, die in eine Finanz- und Bankenkrise ging, die dann in eine Schuldenkrise der öffentlichen Haushalte in Europa gemündet ist. Und wir haben auch diese Situation mit der Schuldenbremse problemlos gemeistert. Erste Beobachtung: großer Schock, weltweiter Wirtschaftsschock. Wir hatten die Pandemie. Ein enormer fiskalpolitischer Schock. Wir haben die mit der Schuldenbremse problemlos gemeistert. Das heißt, sie ist krisenresistent, sie ist glaubwürdig. Und ich glaube nicht, dass man dort etwas verstärken muss. Ich glaube, was wichtig ist, dass man sie nicht schwächt. Und die Begehrlichkeiten, wie Sie richtig sagen, sind riesig. Es gab sowas wie eine Zeitenwende in dieser Hinsicht. Die Jahre, wo man die Friedensdividende hat einkassieren können, sind vorüber. Die Zeiten werden fiskalpolitisch tatsächlich strukturell wieder härter, weil wir strukturelle Sicherheitsausgaben finanzieren müssen. Und da werden sehr unangenehme Entscheide auf Politiker zukommen. Das heißt, Prioritäten setzen. Und das ist typischerweise unangenehm. Und ich denke, da ist die Gefahr groß, dass man dort die Außerordentlichkeit viel lockerer nimmt. Sie war vor etwa 2 Jahren einmal, war sie kurz, denke ich, in Gefahr, als es Vorstöße auch der SVP gab, für das Militär diese Definition der Außerordentlichkeit zu lockern. Das war ein Vorstoß im Herbst, ich glaube 22, wenn ich mich nicht täusche. Und da war kurz eine Gefahr, dass sich quasi linke und rechte Politik trifft und damit möglicherweise die Schuldenbremse angreifen könnte. Wurde dann zurückgezogen von der SVP und seitdem, glaube ich, hat sich die Situation wieder etwas gelockert. Also gelockert im Sinne, die Angriffe auf die Schuldenbremse scheinen mir nicht im großen Stil vorhanden. Man muss aber sehen, dass wir auch den größten Ausbau der Ausgaben machen wir in dem Bereich, wo die Schuldenbremse nicht greift. Das ist die AHV. Mit der 13. AHV haben wir hier die langfristige Unterdeckung vergrößert. Das heißt, wir geben mehr Geld aus, als wir einnehmen. Und die 13. AHV hat da nochmals mehr Ausgaben draufgestellt. Wir diskutieren jetzt, wie man es ausfinanzieren kann über Mehrwertsteuer und Lohnnebenkosten, Lohnabgaben. Dort sind wir eigentlich im Wachstum bei den Ausgaben und nicht in dem Teil, der in der Schuldenbremse liegt. Jetzt, wenn die AHV dort auch unterstehen würde, glaube ich, wäre der Druck viel, viel größer, diese Schuldenbremse zu lösen.
Die Zukunft der Schuldenbremse in der Schweiz. Zu Gast bei uns dazu war Marc Schelker, Professor für Volkswirtschaftslehre und Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwissenschaft an der Universität Fribourg. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war die Schweizer Stunde hier bei Kontafunk. Wiederholt wird die Sendung heute um 16 und um 22 Uhr. Den Blick in die Schweiz gibt es wieder am nächsten Donnerstag. Dann begrüßt sie meine Kollegin Corinna Ziegerli. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.